Danke, Jesus. Kann es sein, dass ich richtig laut bin? Ich fühle mich so laut. Guten Morgen alle miteinander. Die Kinder dürfen zum Kinderprogramm gehen. So. Also. Als allererstes. Ganz liebe Grüße von meinen Eltern. Die sind heute in Bischofsheim und dienen dort in einer Gemeinde. Und das war schon länger geplant. Ich soll euch ganz liebe Grüße ausrichten. Und ich glaube, sie haben da eine gute Zeit. Also sie kennen die Pastoren schon länger. Genau, und sind jetzt das erste Mal auch dort. Genau, ja. Deshalb habe ich die Gelegenheit, wieder zu predigen und freue mich riesig. Und habe so die letzten Tage immer wieder gebetet und ich wusste nicht wirklich, was soll ich predigen, Herr. Ich möchte nichts aus mir selbst sagen, sondern Herr, ich möchte das sprechen, was du sagen möchtest. Und dann habe ich gestern, habe ich gedacht, okay, hey, ich teile einfach das, was mich die letzten Wochen schon begeistert und habe eine richtig gute Predigt ausgearbeitet, hat so schöne Punkte gehabt und so. Und heute früh wollte ich einfach, bin ich aufgestanden und habe gebetet, habe Zeit mit Gott gehabt und dachte, nee, das ist es nicht. Und Gott hat ganz klar zu mir gesprochen, hat mir was anderes gezeigt, was mich einfach so berührt hat. Und ich saß so in der Gegenwart Gottes und dachte, Gott, du bist so gut, Herr. Du bist so gut. Du bist so gut. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir noch klarer erkennen, wie gut er ist. Wir brauchen kein Sonntagschristentum, wo wir einfach in Gottesdienst gehen und jemand uns sagt, ja, und Gott ist gut. Und dann gehen wir nach Hause und denken, okay, haben wir das abgehakt und dann leben wir unser Leben. Sondern wenn wir zusammenkommen, dann sollten wir Gott wirklich sehen. Wir sollten ihn mehr erkennen, wir sollten noch mehr. Gott ist so facettenreich, er hat so viele Aspekte. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, sollten wir ihn klarer sehen. Und wenn wir nach Hause gehen, sollten wir noch hungriger sein. Und statt unsere Woche dann einfach so zu leben, sollten wir so berührt sein von dem Sonntagsgottesdienst, dass wir hungrig sind, ihn noch mehr zu sehen, sodass wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag noch mehr in seine Gegenwart hineindrängen und dann erfüllt und begeistert Sonntag wieder zusammenkommen, um noch mehr von ihm zu sehen und zu erkennen. Genau. Aber wie können wir Gott erkennen? Jesus hat gesagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und mir ist einfach schon vor längerem sowas, also ein Aspekt in Jesus aufgefallen, in dem Umgang mit einer Person, und das ist Petrus. Und es hat mich einfach so berührt und wir werden einfach heute Morgen so ein bisschen durchgehen und anschauen, so das Leben und diese Verbindung, diese Freundschaft, die Petrus und Johannes hatten. Und da können wir einfach anfangen im Lukas Kapitel 5. Da wird Petrus berufen, einer von den Jüngern Jesu zu sein. Hier haben wir es. Ich lese einfach mal ab Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Also hier, Jesus ist am Predigen. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fische aber waren aus ihnen herausgestiegen und wuschen die Netze. Die sind eigentlich beschäftigt, die machen ihr Ding. Die sind wahrscheinlich gar nicht mal so sehr interessiert an der Predigt, die eigentlich gerade läuft. Und Vers 3. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehört, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Eigentlich, Jesus ist nicht der Fischer, Jesus ist der Tischler. Eigentlich, also Petrus wusste, was er macht. Es ist nicht das erste Mal, dass er fischen war. Er wusste, er hat die Nacht gefischt und wenn er nachts nichts gefischt hat, dann ist die Chance recht gering, dass er jetzt plötzlich was fischen wird. Aber er ist einfach gehorsam und sagt, okay, Jesus, auf dein Wort hin gehe ich. Und dann, als er dies getan hatte, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten die Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Also jetzt das Wunder eines der ersten, wahrscheinlich das erste Wunder, das Petrus sieht, passiert. Der Jesus hat gesprochen, er war gehorsam und jetzt haben sie diesen megamäßigen Fischfang, sodass die Netze zu reißen drohen. Und dann Vers 8, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Er wird überführt, er sieht, dass Jesus heilig ist, dass er mächtig ist und Petrus erkennt, dass er es nicht ist. Und dann geht es eben weiter und Jesus beruft ihn, dass er all das zurücklassen soll und ihm nachfolgen soll. Und Petrus ist so radikal, er geht nicht mehr hin und verkauft die Fische oder irgendwas, sondern er lässt alles zurück und folgt einfach Jesus nach. Er hat Jesus gesehen und alles andere wurde unrelevant. Er hat gesagt, diesem Jesus, dem möchte ich nachfolgen. Und dann sehen wir durch das ganze Leben von Jesus einfach, was sie getan haben. Petrus gehörte zu dem engsten Freundeskreis von Jesus. Der war zum Beispiel bei dem Berg der Verklärung dabei. Also Jesus hat gebetet und es gibt eine Geschichte, wo Jesus gebetet hat, wo er seine Jünger mitgenommen hat. Zumindest ein paar von denen. Und Petrus war auch dabei. Und die Gegenwart Gottes kam so stark und Petrus hatte dann die Idee, dass sie eine Hütte bauen könnten, weil er dort bleiben wollte. Er hat das übernatürliche Wirken Jesu gesehen. Und dann eine Story, die mich auch, also wo ich wirklich beeindruckt bin von Petrus, ist in Matthäus 14. Da hatte gerade, Jesus hat wieder gepredigt und es war eine große Volksmenge da und es war spät am Abend. Und dann sagt Jesus, ja okay, was machen wir jetzt mit den Leuten, die brauchen was zu essen. Jünger, kümmert ihr euch darum? Und die Jünger sagen, was sollen wir tun? Und dann gibt es ein übernatürliches Vermehrungswunder. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Brote und Fische da waren. Es gab ein paar wenige Brote und ein paar wenige Fische. Aber insgesamt werden 5000 Leute gespeist. Sie sehen wirklich ein mächtiges Wunder. Petrus sieht ein mächtiges Wunder. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo Jesus sich wieder zurückzieht und er möchte beten, er möchte alleine sein. Und er sagt, okay, ihr anderen, ihr Jünger, fahrt ihr schon mal vor. Fahrt ihr mit dem Boot, fahrt auf die andere Seite des Sees. Interessanterweise fragen die Jünger gar nicht, ja Jesus, was ist denn mit dir, wie willst du denn dann rüberkommen, sondern ja, okay, Jesus macht halt irgendwie sein Ding, wir fahren schon mal voraus. Und dann sind sie unterwegs und ab Vers 22, da sagt Jesus, und sogleich nötigte er die Jünger in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er früh für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort alleine. Und das Boot war schon mitten auf der See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegengerichtet. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Die Jünger sind da in ihrem Boot und plötzlich ist diese Notsituation, sie haben den Sturm, der Wind und die Wellen sind gegen sie gerichtet und als ob das nicht schlimm genug ist, sehen sie plötzlich eine Gestalt, die auf dem Wasser läuft und sie denken, es ist ein Gespenst und sie schrien vor Furcht, es ist ein Gespenst. Und dann Vers 27, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und jetzt kommt Petrus wieder ins Spiel. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist ein kühner Schritt. Also wenn ich etwas sehe, wovon ich denke, dass es ein Gespenst ist, ist nicht meine erste Reaktion, hey, lass mich zu dir kommen. Aber Petrus erkennt die Stimme Gottes, er erkennt die Stimme Jesu und Jesus sagt, ich bin es. Und Petrus sagt, Jesus, wenn du auf dem Wasser gehen kannst, wenn du das bist, dann rufe du mich zu dir, dass ich auch auf dem Wasser gehen kann. Und wir hören diese Geschichte oft und dann wird gesprochen über Petrus, wie er auf dem Wasser gegangen ist und dann hat er auf die Wellen geschaut und dann ist er untergegangen und das ist auch ein guter und wichtiger Aspekt. Aber ich finde es so interessant, Da war ein ganzes Boot voller Jünger. Und nur einer war kühn genug, einer war tollkühn und verrückt genug und hat gesagt, Jesus, wenn du es bist, dann rufe mich, dass ich auch zu dir auf dem Wasser laufe. Ja. Da steht nicht mal, dass es der Plan Gottes war, dass Petrus auf dem Wasser läuft. Es gäbe in dem Sinne auch keinen großen Sinn dafür. Es ist nicht, dass Petrus da eine große Erkenntnis daraus hervornimmt oder irgendwas dergleichen. Es ist eigentlich mehr oder weniger just for fun. Und Jesus sagt, ja, komm zu mir. Komm zu mir. Ich glaube, dass wir auch just for fun manchmal sagen können, hey Jesus, wenn du das bist, Jesus, wenn du mit mir bist, dann sag du mir, dass ich aufs Wasser gehen soll. Jesus, ich möchte Abenteuer mit dir erleben. Jesus, wenn du es bist, dann rede du zu mir, dass ich das und das machen kann. Wir können kühn mit Gott träumen und Gott bitten, dass er uns ruft, aufs Wasser, mit ihm auf dem Wasser zu gehen. Und genau das geschieht. Jesus ruft ihn und er geht dort aufs Wasser. Ich finde, das ist, ja, alle Jünger in dem Boot hätten die Gelegenheit gehabt, das zu erleben. Aber nur einer hat gesagt, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich. Das ist irgendwie Ausdruck von dieser besonderen Beziehung, die Petrus und Jesus haben. Und er läuft tatsächlich auf dem Wasser. Er kann auf dem Wasser laufen, er ist gehorsam und er läuft auf dem Wasser. Um ihn herum tobt der Sturm, die Wellen schlagen hoch, aber Petrus läuft auf dem Wasser. Und dann, klar, passiert doch dieser Moment, wo Petrus nicht mehr auf das Angesicht Jesus schaut. Er verliert Jesus aus seinen Augen und er sieht um sich herum und plötzlich checkt er, was ich mache, kann ich eigentlich nicht tun. Er hat es schon gemacht. Er hat schon das Übernatürliche getan, er hat schon das Unmögliche getan, aber plötzlich, statt seine Augen auf Jesus gerichtet zu halten, sieht er die Wellen um sich herum und Zweifel kommt und er fängt an zu versinken. Und Jesus in all seiner Barmherzigkeit, er nimmt ihn beim Arm und er hält ihn fest und er lässt ihn nicht ertrinken. Und dann nutzt er auch die Gelegenheit, ihm etwas beizubringen und sagt, wo ist dein Glaube? Und rügt ihn. Aber ja, ich finde es so interessant so. Nur einer ist auf dem Wasser gelaufen. Nur einer hat die Gelegenheit, nur einer war hungrig danach, nur einer war kühn genug zu sagen, hey Jesus, wenn du es bist, dann möchte ich auch auf dem Wasser gehen. Rufe mich zu dir. Und ja, dann geht das Leben weiter. Petrus ist dabei, wie Jesus große Wunder tut. Er sieht, wie Tote auferweckt werden. Er sieht, wie Menschen Jesus nachfolgen. Er sieht, wie wirklich ganze Regionen verändert werden. Er sieht, wie ja, er ist Teil. Er darf so nah sein an dem Messias, auf den die Juden so lange gewartet haben. Er ist gerade so nah dabei und sieht so viele Dinge. Und dann kommt die Zeit von dem Wirken Jesu an ein Ende. Und sie haben dieses Abendmahl. Davon können wir lesen, Matthäus 26. Und Jesus kündigt an, was geschehen wird. Jesus kündigt an, dass er am Kreuz sterben wird. Und Petrus hat all diese Sachen mit Gott erlebt. Er hat mit Jesus erlebt. Er hat sein Wirken gesehen. Er war immer nah an seiner Seite. Er hat gesehen, wie liebevoll er war. Er hat gesehen, wie er Menschen nicht verdammt hat, sondern er sie einfach geliebt hat. Und er hat Wunder mit ihm erlebt. Er ist mit ihm auf dem Wasser gelaufen. Und wahrscheinlich denkt er so, ja, hey, ich bin Best Buddies mit Jesus. Hey, wir sind schon durch dick und dünn gegangen. Und auch als alle anderen ihn verlassen haben, als er unbequeme Predigten gepredigt hat, da ist Petrus geblieben, hat gesagt, ja Herr, wo sollten wir sonst hingehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Er hat gedacht, hey, ich bin treu geblieben. Und jetzt kündigt Jesus an, dass er sterben wird. Und Moment, jetzt suche ich die Stelle. Ab Vers 31. Darauf spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortet und sprach zu ihm, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Petrus ist sich seiner Sache so sicher. Er hat gesagt, Jesus, ich habe dich gesehen. Ich war die ganze Zeit, ich war treu, ich war an deiner Seite. Und selbst guck, die anderen sind im Boot sitzen geblieben und ich bin aufs Wasser gegangen. Selbst wenn alle anderen dich verlassen, wenn alle anderen Anstoß nehmen, ich werde bei dir bleiben. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass Petrus nicht sein Wort gehalten hat, dass er so klein mit Hut geworden ist, dass als er die Frauen gegenüber, ja, das hat er gesagt, nee, diesen Jesus, den kenne ich nicht, nee, mit dem habe ich nichts zu tun. Tatsächlich, das, was Jesus gesagt hat, ist geschehen. Er hat ihn dreimal verleugnet. Dieser Petrus, der von sich dachte, hey, ich bin treu gewesen die ganze Zeit. Jesus, ich würde sogar mit dir sterben, hat er gerade noch gesagt. Und nur Momente später tut er so, als ob er Jesus nicht mal kennen würde. Und ich stelle mir so vor, wie als dieser Hahn kräht, wie Petrus checkt, was gerade passiert ist. Und wie so eine Verdammnis auf ihn kommt und er realisiert, hey, ich habe so viele Sachen mit Jesus erlebt. Und jetzt stirbt er und ich kann ihm nicht treu sein. Gerade eben habe ich ihm noch versprochen, dass ich mit ihm sterben würde. Und jetzt kann ich nicht mal seinem Namen treu bleiben. Ich kann richtig die Verdammnis spüren, die er in dem Moment gehabt haben muss. So eine Schwere, wo er checkt, so hey, ich habe es vermasselt. Ich habe voll versagt, ich konnte mein Wort nicht halten. Und Petrus war auch im Garten Gethsemane, bevor Jesus gestorben ist, war Jesus im Garten Gethsemane und er hat zu Petrus gesagt, hier, bleib hier und bete und wache. Und was hat Petrus gemacht? Er ist eingeschlafen. Auch so, hey, du hattest eine Aufgabe. Und er ist eingeschlafen. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann auch in dieser Zeit, also das war so vom Natürlichen, das war der Moment, wo Jesus am meisten Freunde gebraucht hätte, oder? So, Jesus ist kurz davor, den schrecklichsten Tod zu sterben, den man sich vorstellen kann. Und dieser Moment war so schlimm für Jesus. Er wusste, was geschehen würde und seine Freunde sind eingeschlafen. Und dann geht's weiter eben. Jetzt ist die Zeit und sie gehen und Jesus wird überliefert von Judas. Und Petrus ist wieder auf der Bildfläche. Petrus ist wieder, muss wieder die Extrawurst. Der nimmt das Schwert und dachte, okay, ich werde für Jesus kämpfen und schlägt dem Soldaten das Ohr ab. Und Jesus sagt, hey, was machst du? Im Vers 51 kann man das lesen. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knechten des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, strecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollen die Schriften erfüllt werden, dass es geschehen muss? Und dann am Ende von Vers 56 heißt es noch, und da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Und jetzt bin ich ganz chronologisch geblieben, jetzt ist eben der Moment, wo Petrus Jesus verrät und sagt, ich kenne ihn nicht. So, Petrus ist so ich weiß gar nicht, was man für ein Wort sagen kann, doch recht emotionaler Typ, wie es scheint. Und gerade versucht er noch, hey Jesus, ich kämpfe für dich, versucht dem Soldaten das Ohr abzuhauen und dann verleugnet er ihn. Und dann kommt es zur Kreuzigung, Jesus hängt da am Kreuz, alleine, und Petrus ist nicht da. Der Moment, wo man so im Natürlichen sagen würde, das ist der Moment, wo man sich am meisten einen Freund wünscht, wo man am meisten einen Freund braucht, da ist Petrus nicht da. Und dann interessanterweise, wir wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist mit Jesus. Er ist am Kreuz gestorben, nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und dann trifft er Petrus wieder. Und das können wir im Johannes 21 lesen. Und da lesen wir, dass Petrus wieder dabei war, Fische zu fangen. Petrus ist unter so eine Verdammnis gekommen, er hat so gecheckt, dass er versagt hat, dass er wieder zurückgegangen ist zu seinem alten Geschäft. 3,5 Jahre zuvor hat er das Fischgeschäft aufgegeben, er hat alles zurückgelassen, er hat nicht mal seine Sachen verkauft, er hat alles zurückgelassen und ist Jesus nachgefolgt, hat gesagt, Jesus, du bist es wert. Und jetzt, 3,5 Jahre später, denkt er, hey, jetzt ist zurück. Es waren schöne, waren spannende 3,5 Jahre. Ich habe schöne Sachen mit Jesus erlebt, aber jetzt ist wieder zurück zum alten Leben. Zurück einfach zu dem, ja, zum Fischgeschäft. Und wieder begegnet ihm Jesus. Und wieder hat Petrus die ganze Nacht gefischt und er hat nichts gefangen. Er und seine Freunde haben die ganze Nacht gefischt und sie fingen nichts. Kapitel 21, Vers 4. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihm, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Und da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Kommt euch die Geschichte bekannt vor? Es wiederholt sich genau das, wie das Szenario beim allerersten Mal, als Jesus ihn berufen hat in den Dienst. Als Jesus ihn berufen hat in die Nachfolge, in die Jüngerschaft. Und es ist, als ob Jesus diese Gelegenheit nutzen möchte, um ihn wieder dran zu erinnern. Erinnerst du dich, wie du damals alles aufgegeben hast, um mir zu folgen? Und das Gleiche passiert wieder. Sie fangen und sie fischen und auf das Wort Jesu hin und die Netze werden so voll. Aber diesmal diesmal sind die Netze nicht gerissen. Ich weiß gerade nicht, an welcher Stelle es steht. Irgendwo da in dem Abschnitt. Könnt ihr später auch selber noch lesen. Aber es ist genauso wieder beim Fischfang wie in Lukas 5. Sie fangen erst nichts die ganze Nacht und Jesus sagt, okay, macht es nochmal. Und jetzt werft auf der rechten Seite die Netze aus. Und sie fangen diese große Menge. Und dann im Vers 7. Und da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, also Johannes sagt zu Petrus, es ist der Herr. Und Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, er gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Er checkt, hey, Jesus ist wieder da. Jesus hat mich nicht vergessen. Jesus hat mich nicht aufgegeben. Jesus ist wieder da und er ruft mich wie beim ersten Mal. Jesus ruft mich wie beim ersten Mal und ich finde es interessant, dass er sich erst anzieht. Ich glaube, vielleicht hat er immer noch so ein bisschen Scham gehabt. Er dachte, okay, ich irgendwie so ein bisschen zurecht machen muss ich mich. Er zieht sich an, wirft sich aber ins Wasser, ist kühn und er kommt zu Jesus. Vers 8, die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fische darauf. Und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Und Jesus spricht zu ihm, kommt her und frühstückt. Wie cool ist das? Was für ein Ausdruck von Liebe. Petrus hat an dem Moment, wo Jesus am meisten einen Freund gebraucht hätte, hat Petrus absolut versagt. Da, wo er versprochen hat, ich bin bereit, mit dir zu sterben, hat er nicht mal mehr zu ihm gestanden, dass er ihn überhaupt kennt. Petrus hat absolut versagt. Also so sehr, wie es nur geht. Er hat Frauen gegenüber geleugnet, dass er Jesus kennt. Und statt, dass Jesus sagt, okay, gut, jetzt dein Problem, ich suche mir jemand anderes, kommt Jesus wieder und er begegnet ihm genauso wie beim ersten Mal. Und Jesus kommt nicht und sagt, okay, und jetzt bezahlst du dafür, was du getan hast, jetzt kommst du und dienst mir, sondern Jesus kommt und er dient Petrus. Jesus kommt und während die noch draußen sind auf dem Wasser, um zu fischen, sitzt er schon da und macht ein Feuer und bereitet Frühstück für die. Was für ein Ausdruck von Liebe. Wir haben letzte Woche über Vergebung gehört und es war eine starke Botschaft. Wenn ihr nicht da wart, kann ich nur ermutigen, das nachzuhören. Und genau so ist, wir können vergeben, weil Jesus vergeben hat, weil Jesus uns vergeben hat, weil Jesus, die gleiche Kraft, die Jesus befähigt hat zu vergeben, ist die Kraft, die uns befähigt zu vergeben. Es ist nicht unser Können. Es ist absolut übernatürlich. Wenn in dem Moment, wo wir am meisten einen Freund brauchen, wir alleine gelassen werden und trotzdem zu genau dieser Person hingehen können und dieser Person dienen können, dann ist es eine übernatürliche Liebe, dann ist es eine übernatürliche Fähigkeit zu vergeben, die wir nur in der Verbindung mit Gott haben können. Und dann geht's weiter. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er aber spricht zu ihm: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles, du kennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Ist es nicht interessant, dass Jesus ihn dreimal fragt, ob er ihn liebt? Warum? Petrus hat doch beim ersten Mal gesagt: Ja, ich liebe dich. Gerade vorher hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Bei drei Gelegenheiten hat Petrus gesagt: Ich kenne dich nicht. Diesen Jesus, den kenne ich nicht. Nee, mit Jesus habe ich nichts zu tun. Nein, das, was ihr hört, nee, das muss jemand anderes gewesen sein, den ihr mit Jesus gesehen habt. Ich habe mit diesem Jesus nichts zu tun. Dreimal hat er gesagt: Diesen Jesus kenne ich nicht. Und jetzt fragt Jesus ihn dreimal: Petrus, liebst du mich? Dreimal gibt er ihm die Gelegenheit zu sagen: Jesus, ich liebe dich. Und dann ruft er ihn und er holt ihn zurück in den Dienst, er stellt ihn wieder her, er sagt nicht: Und jetzt musst du dafür büßen und wälze dich im Dreck und zeig mir, dass es dir wirklich leid tut, sondern er sieht sein Herz und er sagt: Okay, und jetzt folge mir nach und ich werde dich benutzen. Und wenn wir weiterlesen durch die Apostelgeschichte und durch die Briefe und so weiter, dann sehen wir, dass Petrus mächtig benutzt wurde, um das Königreich Gottes hier auf der Erde zu bauen, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Aber das war noch nicht alles. Ich glaube, dass diese Begegnung, das ist einfach so ein Ausdruck von der Liebe Jesu und ich glaube, das ist Ausdruck von der Liebe Gottes. Und genauso ist es auch für uns so, egal was wir gemacht haben, egal wie viel wir versagt haben, egal wo wir vielleicht daneben lagen, egal bei welche Gelegenheiten wir nicht benutzt haben, um das Evangelium weiterzugeben oder was wir auch immer gemacht haben. Viele Teenager haben auch, also ich hatte das auch, die vielleicht auch in der Schule, wo wir geleugnet haben, dass wir Christen sind oder wo wir nicht aufgestanden sind, wo wir versagt haben. Und genau so kommt Jesus zu uns und sagt: Hey, es ist okay, ich rufe dich zurück, ich habe dir schon vergeben, es ist alles in Ordnung. Es ist einfach so viel Gnade, er ist da und er wartet mit offenen Armen, dass wir wieder zurückkommen in Verbindung mit ihm, dass wir uns neu benutzen lassen von ihm. Und Petrus hat sich neu benutzen lassen. Petrus hat gesagt: Okay, Jesus, ich folge dir nach. Er war so berührt von dieser Liebe, die Jesus ihm gezeigt hat, dass er gesagt hat: Okay, gut, ich gehe zurück in den Dienst. Wenn du mich noch willst, dann stehe ich dir zur Verfügung. Und dann hat Jesus nicht gesagt: Okay, und jetzt versuchst du es wieder, jetzt versuch mal nächste Chance, probier es nochmal. Sondern bevor Jesus in den Himmel geht, bevor Jesus in den Himmel aufsteigt, können wir lesen in Apostelgeschichte 1 ab Vers 5. Oder lesen wir Vers 4, weil da der Satz anfängt und das mehr Sinn macht. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Also Jesus ist mit den ganzen Jüngern zusammen. Judas ist jetzt nicht mehr dabei. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Jesus sagt: Okay, Petrus, du hast echt versucht, du hast lange versucht und du hast echt derbe versagt. Und dann hat er ihn zurückgerufen in den Dienst. Er hat ihn zurückgerufen, hat gesagt: Petrus, ich stell dich wieder her, aber diesmal machen wir es anders. Diesmal musst du es nicht in deiner eigenen Kraft machen. Diesmal bleibst du hier in Jerusalem, du gehst nirgendwo hin, du tust nichts, du predigst nicht das Evangelium, du heilst keine Kranken. Du bleibst hier, bis der Heilige Geist gekommen ist, bis du Kraft empfangen hast. Und es ist diese Kraft, die dich befähigen wird, radikal für mich zu leben. Und Petrus und die anderen Jünger, sie sind gehorsam, sie bleiben dort. Und dann im Apostelgeschichte 2 ab Vers 1 können wir lesen, was geschehen ist. Welche Überraschung, das, was Jesus vorher ausgesagt hat, geschieht tatsächlich. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort oder einmütig beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Das muss ein ganz schönes Spektakel gewesen sein. Und sie wurden alle 120, die dort versammelt wurden, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und sie wurden bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mutterart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mutterart, in dem wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien und bla 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 und die Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch, ja genau, also ganz viele verschiedene Nationen. Wir hören sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie setzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind süßen Weines. So, das ist so ein, der Heilige Geist fällt, es gibt so ein mächtiges Aufbrausen, so was Großes passiert, Feuerzungen kommen, es gibt irgendein Geräusch, was so laut ist, dass die Leute aus den Häusern herauskommen und sehen wollen, was passiert. Und dann sehen sie die Leute, dann sehen sie die Jünger, sie sehen die 120 und sie alle reden und jeder hört sie in seiner Muttersprache. Jeder hört sie in seiner Muttersprache und sie hören sie reden von den mächtigen Taten Jesu und mächtigen Taten Gottes. Und die sind so außer sich, die Jünger. Die sind so, sie denken, sie seien betrunken. Also, ja, wir haben auch schon ein paar interessante Sachen, ein paar lustige Sachen gesehen. Diese Menschen wurden so, die Jünger wurden so berührt vom Heiligen Geist. Es war ihnen total egal, wie sie sich geben. Petrus war es total egal, was jetzt die Welt von ihm denkt. Die Welt denkt, er sei betrunken. Und wie das gibt, 120, die dort sind. 120, die checken, okay, die ganze Welt kommt gerade raus, um uns zu beobachten, wie wir hier betrunken sind und sich fragen, was passiert. Und wieder ist einer aufgestanden und wieder war es Petrus. Und diesmal hatte Jesus nicht verleugnet. Diesmal hatte er sich nicht von Jesus abgewandt, sondern er ist aufgestanden und er hat gepredigt. Er hat erklärt, was gerade passiert. Er hat das Evangelium verkündigt. Und am Ende haben sich nicht nur ein oder zwei Leute bekehrt, sondern es haben sich Tausende. 3000 Seelen wurden hinzugefügt. Vers 41 können wir das lesen. 3000 Seelen. Das war in der Zeit, wo es noch keine Lautsprecheranlagen gab. Das war in der Zeit, wo es keinen Livestream gab. Das ist nicht, da saß nicht jeder zu Hause hinter seinem Laptop und hat ein Übergabegebet gebetet, sondern 3000 Seelen wurden hinzugefügt. Das war was absolut Übernatürliches. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn es in der Apostelgeschichte möglich war, ohne diese Technologien, die wir heute haben, wie viel mehr können wir das Gleiche für unsere Zeit, für unsere Tage glauben? 3000 Menschen, das wäre gerade mal 1% der Stadt Suhl. Aber stellt euch mal vor, einen Moment. Der Heilige Geist fällt, 10%, ja, stimmt. Ein Moment, wenn der Heilige Geist fällt. Und Petrus ist aufgestanden, Petrus war gehorsam. Diesmal, jetzt unter der Kraft des Heiligen Geistes, jetzt war es kein, okay, ich reiß mich zusammen. Jetzt war es kein, ich bemühe mich. Sondern es war in der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes. Es war eine übernatürliche Kühnheit, die auf ihn gekommen ist, die ihn befähigt hat, aufzustehen. Wenn 3000 Menschen sich bekehrt haben, dann muss da eine Zuhörerschaft von mindestens 3000 Leuten gewesen sein. Und vor 3000 Leuten aufzustehen, wenn man eigentlich gerade noch so viel Angst hatte, dass man nicht meiner Frau gegenüber sagen konnte, dass man Jesus kennt, ist übernatürlich. Und sie bekehren sich, es ist einfach mächtige Ausgießung. Und es geht weiter. Was passiert dann? Petrus ist begeistert und sie haben Gott erlebt. Ich sollte mal in meiner Bibel bleiben, genau. Und dann im Kapitel 3 sind Petrus und Johannes, es ist ein neuer Tag und sie gehen nach ihrer Gewohnheit in den Tempel, da wo sie immer hingehen und dann laufen sie durch eine Pforte, genannt die Schöne. Und dort ist ein Bettler, der immer da sitzt, der war von Geburt an gelähmt. Und die sind so voll Heiligen Geistes, gerade wurden sie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die Verheißung Jesu hatte sich erfüllt. Und der Bettler fragt sie nach Silber und Gold, er möchte Geld von ihnen haben. Und Petrus und Johannes sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und sei geheilt. Und dieser Mann ist geheilt und Alle Leute, die kannten diesen Bettler. Sie sind immer an ihm vorbeigelaufen. Sie haben gesehen, wie er über Jahre dort gebettelt hat. Und in einem Moment steht er auf und er kann gehen. Und die ganze Welt sieht, dass die, oder nicht die ganze Welt, aber alle Leute, die dort sind, sehen, dass dieses Wunder geschehen ist. Und es passiert was. Es, Leute fangen an zu reden. Es wird bekannt in der Region und daraufhin werden die Juden eifersüchtig. Sie sagen, was geht da ab? Das kann nicht sein. Und Verfolgung kommt. Und jetzt bleibt Petrus stark. Statt wie beim ersten Mal Jesus zu verleugnen, wandelt er jetzt unter der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllt mit der Kraft und dem Feuer des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt er, sie werden vorgeführt vor dem Hohen Rat, Petrus und Johannes, und sie werden angeklagt. Vorher haben sie noch ganz paar Leute bekehrt. Und sie werden angeklagt und jetzt will Petrus sich verteidigen. Apostelgeschichte 4, Abvers 8. Da sprach Petrus und wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen und er sprach, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltaten von einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, von dem euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und dann Vers 13, der Hohe Rat, als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute sahen, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie dass sie mit Jesus gewesen waren. Da ist so eine Kühnheit auf den beiden gewesen sie sind so radikal, sie drücken sich so radikal aus und da wird dem Hohen Rat bewusst, hey, die müssen bei Jesus gewesen sein. So radikal sind nur die Nachfolger von Jesus. Und dann will der Hohe Rat, möchte sie gehen lassen. Er sagt, hey, okay, diesmal kommt ihr noch davon, das ist okay, wir verurteilen euch nicht, ist in Ordnung, ihr dürft gehen. Aber eine Sache habe ich noch. Eine Sache haben wir noch. Ihr dürft nicht mehr in dem Namen Jesu predigen. Und was sagt Petrus? Der alte Petrus hätte gesagt, ja okay, gut, dann versuch mal ein bisschen leiser zu sein. Aber dieser neue Petrus, erfüllt mit der Kraft und dem Feuer des Heiligen Geistes, er sagt, Vers 20, es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Es ist uns unmöglich. Mir ist egal, was ihr macht. Diesmal bin ich wirklich bereit zu sterben. Mir ist es unmöglich. Ich kann nicht anders, als zu erzählen von der Güte Gottes und von dem, was wir gesehen haben und was wir gehört haben. Und jetzt kommen Petrus und Johannes zurück zu den Jüngern. Die haben sich versammelt und sie kommen zurück und sie wollen beten. Ich meine, das ist eine schlimme Situation oder das ist eine gefährliche Situation. Sie werden bedroht, sie werden verfolgt und sie kommen zusammen. Und das Natürliche in sich selbst wäre die natürlichste Reaktion zu beten, Herr, lass dieses Übel an uns vorübergehen. Herr, blende sie oder gib ihnen Schwachheit, blende ihre Augen, wenn wir das Evangelium predigen, dass sie es nicht mitkriegen, sende Frieden, Herr. Aber das ist nicht die Art von Gebet, die sie beten. Sie sind so erfüllt mit einer übernatürlichen Freimütigkeit, so erfüllt mit einer übernatürlichen Kraft und Kühnheit, dass sie zusammenkommen und sie beten und als erstes, das Gebet ist ab Vers 24, Apostelgeschichte 4, ab Vers 24. Sie kommen zusammen in Einmütigkeit wieder, sie machen sich eins. Und als erstes fangen sie an zu bekennen, wie groß und wie mächtig Gott ist. Als erstes setzen sie Fokus. Sie sagen so, hey, egal was um uns herum passiert, als erstes erinnern wir uns daran, wer unser Gott ist. Als zweites erinnern sie sich an die Vorhersage für diese Umstände. So, hey, es stimmt, Gott, du bist nicht überrascht davon. Du hast uns schon gesagt, dass das geschehen wird. Und du hast die Lösung, es ist alles in Ordnung. Du hast uns schon gewarnt. Und dann im Vers 3, dann als drittes ab Vers 29, sagen sie, und nun, Herr, seh an diese Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Statt zu beten, Herr, gib uns Frieden, sagen sie, Herr, gib uns noch mehr Freimütigkeit, lass uns noch radikaler predigen, hilf uns, gib uns Kraft, dass wir jetzt nicht zurücktreten und leiser werden. Herr, gib uns noch mehr, lass uns noch radikaler sein, lass uns noch mehr Grund zum Anstoß geben. Und in dem Vers 30, indem du deine Hand ausstreckst zu Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie dies gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Die Kraft Gottes hat alles verändert. Amen. Die Kraft Gottes hat einfach alles verändert, die ganze Situation ist verändert. Ich finde diese Beziehung, die Petrus und Johannes haben, so spannend. Ich finde es so interessant, weil es so ein Bild von der Liebe Gottes ist. Weil wie oft habe ich in meinem Leben schon versagt? Wie oft habe ich schon gedacht, okay, gut, jetzt habe ich es vermasselt. Und ganz ehrlich, ich muss auch manchmal damit ein bisschen mit Angst kämpfen, davor, dass ich es vermasseln könnte, auch in der Zukunft. Und wenn wir uns das Leben, diese Beziehung von Jesus und Petrus anschauen, gibt es uns eigentlich nur Grund, genau anders zu denken. Jesus hat ihn nie verurteilt, kein einziges Mal. Er spricht das Problem nicht mal an. Als Jesus, nachdem er wieder auferstanden ist, Petrus begegnet, spricht er das Problem nicht mal an. Er sieht sein Herz, er sieht, dass es ihm leid tut. Und er kommt und dient ihm. Er sagt, hier stehe ich mit offenen Armen. Hier komm zurück in die Beziehung. Hier komm zurück, es ist nicht so schlimm. Es ist okay. Es ist okay, komm zurück in meine Arme, komm zurück in deine Bestimmung. Das, was zurückliegt, das Alte ist vergangen. Ich habe was Neues geschaffen. Vergiss das, was geschehen ist. Ich möchte dich trotzdem noch benutzen. Es gibt einen Vers, der heißt, dass Gott seine Berufung ist, gereut den Herrn seine Berufungen nicht. Gott nimmt es nicht zurück. Und obwohl Petrus so bitterlich versagt hat, steht Jesus immer noch mit offenen Armen da. Und egal, was wir gemacht haben, Gott steht mit offenen Armen da. Sogar als Jesus am Kreuz gestorben ist, ein Mörder hing an dem Kreuz neben ihm. Jemand, der jemanden umgebracht hat. Aber dieser Mörder hat erkannt, wer Jesus ist. Und Jesus hat ihm Vergebung zugesprochen. Jesus hat gesagt, noch heute werden wir uns im Himmelreich sehen. Es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Er steht immer da mit offenen Armen und sehnt sich danach, dass wir zurückkommen in unsere Beziehung, dass wir zurückkommen in unsere Bestimmung. Römer 8, Vers 1 heißt es, da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wenn Gedanken des Anklags kommen, dann sind sie nicht vom Himmel, sondern sind sie direkt aus der Hölle. Und dann werden sie gesandt, dass wir zurückgehalten werden von dem, was Gott eigentlich möchte. Wenn Petrus weiter unter Verdammnis gewesen wäre, wenn Petrus weiter gesagt hätte, ja, nee, Jesus, ich bin nicht würdig, Jesus, ich bin nicht würdig, Jesus, ich habe zu viel versagt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Ausmaß gehabt hätte? Es wären so viele Menschen, hätten das Evangelium nicht gehört. So viele Gemeinden wären nicht gegründet worden. So die 3000 Leute, zu denen Petrus gepredigt hat, sie hätten das Evangelium nicht von Petrus gehört. Wenn wir uns zurückhalten lassen von Verdammnis, dann fehlt was. Es ist einfach religiös. Es ist eine Lüge direkt aus der Hölle, dass Gott uns nicht mehr gebrauchen möchte. Es ist eine Lüge aus der Hölle, dass wir es jetzt versagt haben, dass er uns zu viele Gelegenheiten gegeben hätte und es jetzt vorbei ist. Sondern er steht da mit offenen Armen und sagt, hey, es ist Zeit, in deine Bestimmung zu kommen. Es ist Zeit, in deine Berufung zu kommen. Und das Coole ist, Alter ist so unrelevant dabei. Jesus hat die Welt verändert und hat eigentlich nur 3,5 Jahre gedient. Also so alt ist überhaupt niemand hier in dem Raum heute. Aber 3,5 Jahre hat jeder noch mindestens, außer Jesus kommt früher wieder. Das heißt, in 3,5 Jahren konnte Gott einen Menschen benutzen, um wirklich absolute Veränderung zu bringen. Und es ist ja dieselbe Kraft, die in uns am Wirken ist. Es ist total egal, es gibt keinen zu spät. Solange wir noch einen Atemzug in uns haben, ist es noch Zeit, zurückzukommen in unsere Bestimmung. Ist es noch Zeit, uns Gott zur Verfügung zu stellen? Ist es noch Zeit, erfüllt zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und in seiner Fähigkeit zu gehen und seinen Willen zu tun? 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, denn den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. in dem Garten Gethsemane, wo beschrieben ist, was Jesus durchlitten hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, da heißt es, dass Jesus gebetet hat und er hat geschwitzt, er hat Blutstropfen geschwitzt, weil er so eine Angst hatte. Es ist medizinisch nachgewiesen, dass es wirklich, man kann so die äußerste Form von Angst haben, dass das Blut herausschwitzt, dass man Blut herausschwitzt. Und es ist das einzige Mal, wo wir irgendwie lesen können, dass Jesus Angst gehabt hätte, dass Jesus sich bedroht gefühlt hätte. Es war das einzige Mal. Und er fragt, hey, Herr, Vater, kannst du diesen Kelch an mir vorübergehen lassen? Was war dieser Kelch? Dieser Kelch, den er wollte, dass er an ihm vorübergeht, dieser in diesem Kelch, in diesem Becher, war all die Sünde dieser Welt. All die Fehler, all die Morde, die verbracht wurden, all die Lügen, all die großen und die schlimmen Sachen, all das war in diesem Kelch. Und Jesus wusste, dass er ihn trinken müsste. Jesus wusste, dass all das auf ihn kommen würde. Und dann ist tatsächlich an dem Kreuz, an dem Moment, als er gestorben ist, Matthäus 27, Vers 46 können wir lesen. Das ist gut. Der Moment, als Jesus stirbt, Matthäus 27 und Vers 46. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Was heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Moment, als er diesen Kelch getrunken hat, in dem all die Sünde dieser Welt war, als er das auf sich genommen hat, in dem Moment kam die vollkommene Trennung von seinem Vater. Ein Zustand, den er nicht kannte. Das war das Schlimmste, wovor Jesus Angst hatte. Jesus hatte Angst davor, getrennt zu sein von seinem Vater. Jesus hatte Angst davor, all diese Sünde, all das zu tragen und nicht mehr in dieser Verbindung zu sein mit dem Vater. Und so ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er geht in die Hölle, den Ort, den wir verdient hatten. Der Ort, auf dem wir direkt geradewegs zugesteuert sind. Und Gott hat in all seiner Liebe hat gesagt, hey, halt, stopp, das ist nicht der Ort, der für dich geschaffen ist. Das ist nicht der Ort, das ist nicht deine Bestimmung, das ist nicht, warum ich dich geschaffen habe. Ich habe eine bessere Idee. Ich sende dir meinen Sohn. Ich lasse meinen Sohn hier auf der Erde leben. Er wird völlig Gott und völlig Mensch zugleich sein. Und er wird deine Schuld nehmen. Er wird diesen Kelch nehmen. Er wird all die Sünde tragen. Er wird all deine Fehler, all deine Vergehen. Er wird es alles tragen und er wird an deiner Stelle an dem Kreuz sterben. Und er wird an deiner Stelle in die Hölle gehen. Und nach 3 Tagen heißt es, dass die Zeit erfüllt war, dass die Hölle ihn nicht halten konnte, weil Jesus so voller Leben war. Die Hölle konnte ihn nicht halten. Da gab es keinen Deal. Okay, Satan, okay, nach 3 Tagen, dann musst du ihn schon wieder loslassen. Sondern es heißt, Jesus war so voller Kraft. Nach 3 Tagen konnte die ganze Macht der Hölle ihn nicht länger halten. Und das ist dieselbe Kraft, die in uns wirksam ist. Das ist dieselbe Kraft, die in Petrus war, als er aufgestanden ist und gepredigt hat und sich 3000 Leute bekehrt haben. Das ist dieselbe Kraft, die da war, als die Jünger gebetet haben und statt zu beten, Jesus, gib uns Frieden und hilf uns einfach, die Menschen zu lieben und zeig uns einfach, wie wir leise sein können, wie wir uns besser anpassen können. Stattdessen haben sie gebetet, gib uns noch mehr Kühnheit, lass uns noch radikaler sein. Diese selbe Kraft ist wirksam in uns. Und das Problem ist, in dem Moment, wo wir vergessen, welche Kraft in uns ist und versuchen, es aus uns selbst zu machen, werden wir genauso versagen, wie Petrus versagt hat, all die Male davor. Aber in dem Moment, wo wir uns bewusst machen, wo wir uns neu ausstrecken nach einer neuen Berührung vom Heiligen Geist, wo wir erkennen, es ist nicht unsere Kraft. In unserer Kraft werden wir versagen, aber aus der Verbindung mit Gott heraus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die wirksam ist in uns, können wir das Unmögliche tun. Und als das geschehen ist, als Jesus getrennt war vom Vater, dann heißt es, Vers 51, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Der Vorhang in dem Tempel war da, um getrennt zu sein, weil die normalen Menschen getrennt werden mussten von der Herrlichkeit Gottes. Hinter dem Vorhang war die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Und in dem Moment, als Jesus in die Hölle gegangen ist und bezahlt hat für unsere Schuld, für unsere Sünden, ist dieser Vorhang zerrissen. Weil als Zeichen dafür, dass wir jetzt kühn hinkommen können in die Gegenwart Gottes. Dass wir zu jedem Zeitpunkt, in jedem Moment unseres Lebens kühn kommen können zu dem Vater und direkt in seine Gegenwart eintreten dürfen. Als Zeichen dafür, dass wir in ständiger Verbindung mit der Gegenwart Gottes leben dürfen, mit der Person Gottes leben dürfen. Mhm. Galater 2, Vers 20 heißt es, ich mit Christus gekreuzigt worden bin. Wenn Gott uns ansieht, egal wie sehr er sich anstrengt, er kann unsere Fehler nicht sehen, er sieht nicht unsere Sünden, sondern wenn Gott uns ansieht, dann sieht er uns durch den Kreuzfilter. Dann sieht er uns durch das Kreuz. Wenn die geistliche Welt uns sieht, dann sieht sie, dass wir an dem Kreuz gehangen haben, weil wir mit Christus gekreuzigt worden sind. Wenn die geistliche Welt uns sieht, dann haben wir den Preis bezahlt, weil wir mit Christus, in Christus gekreuzigt worden sind. Das heißt, der Preis ist bezahlt. Egal wie oft der Feind kommt und versucht, Verdammnis zu bringen, egal wie oft er sagt, okay, jetzt war es zu viel. Okay, denkst du wirklich, dass Gott dir das auch vergeben kann? Schau mal, Gott war so lange so barmherzig mit dir, aber meinst du nicht, dass jetzt der Punkt ist, wo es reicht? Meinst du nicht, dass du jetzt ein bisschen zu alt bist, um in Dienst zu gehen? Meinst du nicht, dass du jetzt ein bisschen zu alt bist, um wirklich durchzustarten? Ist das nicht für die jüngere Generation? Denkst du nicht, dass es zu spät ist? Gott sieht es nicht. Gott sieht uns durch das Kreuz. Gott sieht uns als vollkommen heilig. Und er wartet darauf, dass wir in unsere Bestimmung kommen, dass wir wie Petrus uns neu zur Verfügung stellen und sagen, ja, Jesus, ich habe versagt und ich danke dir, dass du da stehst mit offenen Armen und ich danke dir, dass du mich wiederherstellst, dass ich in den Dienst trete, das, was du für mich vorbestimmt hast, was du für mich vorgesehen hast, in die Bestimmung, wofür du mich geschaffen hast. Da ist keine Schuld mehr. Jesus hält uns nichts vor und er sieht unsere vergangenen Sünden nicht mehr. Halleluja. Und es ist nicht in unserem eigenen Zusammenreißen. Es ist nicht in unserem eigenen Abmühen, sondern es ist in seiner Kraft. Er möchte stark sein in dem Schwachen. Er möchte sich mächtig erweisen. Ich glaube, dass Gott sich hier auf dieser Erde in einer Art und Weise bewegen möchte. Ich bin davon fest überzeugt. In so einer Art und Weise, wo kein Mensch sagen kann, es war in mir. Weil Gott so viel größer ist. Und weil Gott allein es verdient, verherrlicht zu werden. Wenn Gott einfach nur kleine Sachen machen würde und sagt, okay, reißt euch zusammen, könnten wir verherrlicht werden. Dann könnte es auf uns zurückgeführt werden. Ja, wir Christen, wir haben uns gut zusammengerissen. Wir haben ein heiliges Leben gelebt. Wir haben keinen Alkohol getrunken, keinen Sex vor der Ehe gehabt. Wir waren immer nett zu unseren Nachbarn. Ja, und deshalb haben wir das jetzt gemacht. Und jetzt versucht uns das nachzumachen. Aber es würde nicht Gott verherrlichen. Sondern dass er uns benutzen kann, egal was wir gemacht haben. Dass er uns mächtig benutzen möchte. Dass er das durch uns tun möchte, was absolut unmöglich ist. Ich bin immer wieder, bevor ich predige oder übersetze, denke ich immer nur so, Gott, warum ich? Warum ich? Ich komme aus dem kleinen, unbedeutenden Breitenbach, aus Thüringen. Ich war in der Schulzeit, ich hatte so eine Angst davor, vor Menschen zu sprechen. Ich habe angefangen zu weinen, wenn ich eine falsche Antwort gegeben habe in der Schule und der Lehrer mich korrigiert hat. Ich bin fast ohnmächtig geworden, wenn ich laut was vorlesen musste, weil ich vor Aufregung vergessen habe zu atmen. Und ich denke mir so, Gott, warum hast du mich gebraucht? Warum hast du mich erwählt? Aber Gott hat mich, ich habe mich zur Verfügung gestellt. Und hier in dem Raum sind lauter Menschen, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben und die sich jeden Tag neu zur Verfügung stellen. Gott sucht nicht nach den Perfekten, Gott sucht nicht nach den Qualifizierten, sondern Gott sucht nach denen, die sagen, hier bin ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, zurück. Ich stelle mich dir zur Verfügung und ich brauche deinen Heiligen Geist, ich brauche deine Kraft, aber ich glaube, in deiner Kraft kann ich das Unmögliche tun. Halleluja. Und dann ist es auch, dann ist es plötzlich total einfach, heilig zu leben, wenn wir in dieser ständigen Verbindung leben. Hashtag Real Talk. Vor ein paar Jahren konnte ich schon gut Serien suchten. Also dann habe ich mal eine Serie angefangen und dann habe ich auch mal sehr viele Folgen hintereinander geguckt, zu viele Folgen hintereinander geguckt. Und es hat Spaß gemacht. Ich habe mich dadurch entspannt. Aber trotzdem wusste ich irgendwie, hey, Es ist nicht das Richtige, wenn ich darin meine Entspannung finde. Es ist nicht weiser Umgang mit meiner Zeit. Ich wusste irgendwie, es ist nicht das Richtige. Aber ich erinnere mich an den Moment, als ich unter die Kraft Gottes kam und der Heilige Geist zu mir sprach, okay, Marie, und von jetzt an ist es kein Thema mehr. Von jetzt an hast du kein Verlangen mehr danach. Und tatsächlich, es war so. Ich bin aufgestanden und von dem Tag an habe ich nie wieder mehr als eine Folge von irgendeiner Serie hintereinander geguckt. Habe allgemein sehr wenig Fernsehen geguckt. Das war nicht in meiner eigenen Kraft. Und wir können versuchen, in unserer eigenen Kraft heilig zu leben. Wir können versuchen, in unserer eigenen Kraft das Richtige zu tun. Aber es ist so viel entspannter, es ist so viel begeisterter, es ist ein so viel stärkeres Zeugnis, wenn wir es in der Kraft des Heiligen Geistes tun. In dem Wissen, dass er da ist, in der ständigen Verbindung mit ihm. Jesus ist dafür gestorben, dass wir in der ständigen Verbindung sein können. Der Vorhang ist zerrissen. Nicht, dass wir einmal im Jahr in seine Gegenwart oder ausgewählte Personen einmal im Jahr in seine Gegenwart treten dürfen. Sondern der Vorhang ist zerrissen, damit wir jeden Tag, jeden Moment unseres Lebens in dieser Gemeinschaft leben können. Mit Gott selbst, mit der erfüllt sein können, mit der Kraft Gottes. Das war so stark, es ist so ein Privileg. Und er hat uns dafür ausgewählt. Er hat uns ausgewählt, hat gesagt, ich möchte dich benutzen. Ich möchte mit dir die Welt verändern. So, wir haben letzte Woche über Vergebung gehört. Und ich weiß nicht, vielleicht muss der ein oder andere Mensch, der ein oder andere, der heute hier ist, sich selbst vergeben. Muss, wo, ich weiß es nicht, es ist einfach so ein Eindruck, dass wenn jemand heute hier ist und du sagst, hey, ich habe Fehler gemacht und ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe und ich habe zugelassen, dass die Lügen des Feindes mich zurückgehalten haben, ich habe Verdammnis erlaubt und habe mich deshalb nicht Gott im vollen Maß zur Verfügung gestellt, dann ist heute der Moment, dir selbst zu vergeben. Denn Gott hat dir schon lange vergeben. Egal, was du gemacht hast, Gott hat dir schon lange vergeben. Er sieht dich durch das Kreuz. Er sieht dich als vollkommen heilig, als vollkommen rein. Und er wartet darauf, dass du dich ihm wieder zur Verfügung stellst, so wie Petrus sich ihm neu zur Verfügung gestellt hat. Und er möchte mit dir Geschichte schreiben. Er möchte dich benutzen, um diese Welt zu verändern. Er möchte dich benutzen, um seine Kraft wirksam werden zu lassen hier auf der Erde. Gott benutzt Menschen. Gott benutzt immer Menschen. Gott hält Ausschau nach Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und dies ist die Zeit, in der er sich als mächtig erweisen wird. Und er fragt, wo sind die Menschen, die sich mir zur Verfügung stellen? Wo sind die Menschen, die ein mir hingegebenes Leben führen? Wo sind die Menschen, die radikal für mich leben, kompromisslos? Nicht in ihrer Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Wo sind die Menschen, die das tun, wo keiner anzweifeln kann, dass es die Kraft Gottes ist, die Kraft des Schöpfers von Himmel und Erde? Wo sind die Menschen, die sich mir zur Verfügung stellen? Halleluja. Lass uns einen Moment aufstehen und einfach zusammen beten. Jonas, kannst du spontan ans Klavier gehen? Danke. Das ist nicht das typische Abschlussgebet, wo wir jetzt beten und ich sage, okay, und jetzt haben wir Kaffee. Es muss kein langes Gebet sein. Ich weiß nicht, was passiert, aber lasst uns ausstrecken. Lasst uns das zu einem Moment machen. Lasst uns bewusst sein, dass die Kraft Gottes hier ist. Vergiss die Menschen, die links und rechts von dir stehen und mach das zu einem persönlichen Moment. Persönlichen Moment zwischen dir und Gott. Lass dir zeigen, bitte den Heiligen Geist, ob es Sachen gibt, die du loslassen musst. Ob es Dinge gibt, wo du dir selbst vergeben musst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deiner Liebe, Herr. Dass du diesen Raum durchflutest mit deiner Liebe, Herr. Dass du unsere Augen öffnest, dass wir erkennen, Herr, dass du uns schon lange vergeben hast, Herr. Dass wir erkennen, dass du dich danach sehnst und darauf wartest, dass wir kommen und uns dir zur Verfügung stellen, Herr. Halleluja, danke, Vater. Kula da da basiki, la da da basiki. Kula da da basiki, la da da basiki. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und dass du zerbrochene Herzen wiederherstellst, Herr. Dass du kommst und zerbrochene Herzen verbindest, Herr. Dass du kommst mit deiner Liebe, Herr. Deine Liebe, die allen Verstand übersteigt, Herr. Dass du jeden Einzelnen berührst, Herr. Dass wir noch klarer erkennen, Herr, wie sehr du uns liebst, Herr. Lass uns erkennen, wie sehr du uns liebst, Herr. Lass uns erkennen, wie sehr du die Welt um uns liebst, Herr. Lass uns erkennen, wie sehr du dich danach sehnst, dass wir zu dir kommen. Halleluja. Halleluja. Vater, ich stelle mich dir neu zur Verfügung. Wir stellen uns dir neu zur Verfügung, Herr. Wir sagen, es tut uns leid, wo wir versucht haben, in unserer eigenen Kraft zu tun, Herr. Es tut uns leid, wo wir versucht haben, in uns zu tun und wo wir versagt haben, weil wir es nicht können, weil wir niemals geschaffen wurden, es in uns selbst zu tun. Wir wurden niemals geschaffen, es in unserer eigenen Stärke zu tun. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gekommen bist, dass du uns jetzt gerade neu berührst mit deinem Feuer, mit deiner Kraft, Herr. Dass du hier bist und jeden Einzelnen von uns berührst und uns befähigst, das Unmögliche zu tun. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du die Kraft bist, die in uns wirksam ist, Herr. Dass du die Kraft bist, die es bewirkt, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns befähigst, wirklich heilig zu leben, ein dir wohlgefälliges Leben zu leben, ein abgesondertes Leben zu leben in deiner Gegenwart, Herr. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns befähigst, kühn zu sein, wo immer wir hingehen. Heiliger Geist, dass du die Kraft bist, die Tote auferweckt, Herr. Dass du die Kraft bist, die die Kranken lebendig, dass die Kranken wieder gehen lässt, die Kranken heilt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du es bist. Nicht in uns, sondern in dir. Und wir geben uns dir neu hin. Wir sagen, hier sind wir. Gebrauche du uns, Herr. Gebrauche uns, um diese Welt zu verändern. Ich danke dir, dass es nicht zu spät ist. Dass da keine Verdammnis ist, sondern dass du dastehst mit offenen Armen. Dass du dastehst und darauf wartest, mit uns Geschichte zu schreiben. Dass du dastehst und darauf wartest, durch uns sichtbar zu werden für die Welt um uns. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Das Leben ist zu kurz, um einfach nur ein gemütliches Leben zu leben. Herr, das Leben ist zu kurz, um einfach nur Alltag zu leben, Herr. Ich möchte deine Kraft erleben, Herr. Ich möchte dich sehen jeden Tag mehr, Herr. Herr, das Leben ist zu kurz, um einfach nur dahin zu leben. Herr, ich möchte gebraucht werden von dir. Hier bin ich, Herr. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Gebrauche du mich, Herr. Gebrauche du mich für das, wofür du mich geschaffen hast. Thank you. werden den Gottesdienst jetzt hier schließen und wer möchte, kann rübergehen zum Kaffee trinken. Und wenn du heute hier bist und du sagst, du hast zwar vielleicht schon gehört von dem Heiligen Geist, aber diese Kraft, von der ich gesprochen habe, diese Verse, von denen ich gelesen habe, dass der Heilige Geist kam und die Jünger angefangen haben, in anderen Sprachen zu reden, diese Kraft, das hast du so nicht erlebt und du möchtest es erleben, dann komm einfach nach dem Gottesdienst jetzt gleich zu mir. Und Jesus hat den Preis bezahlt, dass jeder erfüllt sein kann mit dieser Kraft. Er hat uns nicht geschaffen, es in unserer eigenen Kraft zu tun, sondern er hat es uns geschaffen, dass wir seinen Willen in der Kraft seines Heiligen Geistes tun. Wir können unsere Sünden nicht ablegen in unserer eigenen Kraft. Wir kriegen es nicht hin, egal wie sehr wir uns anstrengen. Und deshalb hat Gott uns den Heiligen Geist gesandt, den Helfer, der uns befähigt. Und wenn du sagst, du hast mit Sünden, mit Abhängigkeiten, mit irgendwas zu kämpfen und du versuchst es seit Ewigkeiten in deiner eigenen Kraft, möchte ich dich einfach ermutigen, komm zu mir oder jemand anderen von den Leitern und bitte ihn, für dich zu beten, dass du getauft wirst in diesem Heiligen Geist. Dass du getauft wirst in dieser Kraft, die dich befähigt. Wir sind nicht geschaffen, es alleine hinzukriegen. Wir wurden nie dafür bestimmt, es alleine hinzukriegen. Und Gott wartet darauf, dass wir uns ergeben, dass wir aufgeben, dass wir sagen, hey, ich hab's satt, ich geb's auf. Ich geb's auf, ich geb mich auf, ich geb meine Kraft auf. Ich verlasse mich nicht länger auf mein Können, sondern ich verlasse mich auf dich, auf deine Fähigkeit. Halleluja. Danke, Vater. Amen.